Welch eine Ermutigung heute Morgen schon durch den Lobpreis. Und wir haben zuletzt gesungen, wie sehr Gott Kinder liebt. Und er liebt uns. Denn wir sind auch seine Kinder. Nicht nur die Kleinen, die jetzt in die Kinderstunde gegangen sind, sondern auch hier. Und ich glaube, dass ich ganz viel Ermutigung im Gepäck habe. Gott hat, als ich so gefragt habe, was denn dran ist, es war immer wieder diese Ermutigung. Er will uns ermutigen und deshalb habe ich auch meine Predigt genannt, Einladung zu einem erfüllten Leben. Und wer niedergedrückt ist heute, da wünsche ich mir, dass ihr nachher anders rausgeht hier, mit viel Freude. Ich lese Matthäus 11, die Verse 25 bis 30 und ich lese erst einmal aus der Hoffnung für alle. Jesus betete: Mein Vater, Herr über Himmel und Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor den Klugen und Gebildeten verbirgst und sie den Unwissenden enthüllst. Ja, Vater, so entspricht es deinem Willen. Mein Vater hat mir alle Macht gegeben. Nur der Vater kennt den Sohn und nur der Sohn kennt den Vater und jeder, dem der Sohn ihn zeigt. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Mir zu dienen ist keine Bürde für euch. Meine Last ist leicht. Und ich denke, viele von uns kennen den Text aus der Luther-Übersetzung besser und deshalb lese ich die letzten Verse nochmal aus der Luther-Übersetzung. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von ganzem Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Auf den ersten Blick ist es, glaube ich, gar nicht so leicht, diesen Vers oder diese Bibelverse zu verstehen. Aber ich glaube, er spricht uns besonders an und das war so bei der Ausarbeitung so, dass Jesus uns sagt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Dieses Wort aus seinem Mund klingt doch ungeheuer wohltuend. Und verheißungsvoll. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Vielleicht klingt es für uns so gut, weil wir als gestresste und gehetzte Zeitgenossen irgendwie diese Anziehungskraft eines anderen Lebens so genießen wollen und spüren können. Nämlich ohne permanente Anstrengung. Ohne dass wir ein Image aufrechterhalten müssen und den anderen immer etwas vorspielen müssen. Ohne den geheimen Zwang, ständig groß und stark, beliebt und bedeutend, kompetent und erfolgreich sein zu müssen. Einfach mal in Ruhe gelassen werden. Ich habe mal irgendwo einen Satz gelesen, den fand ich gut. Nur der in Ruhe gelassene Mensch kann in Ruhe ein gelassener Mensch werden. Kennt ihr Menschen, die in sich ruhen? Die in Ruhe gelassen werden, die genau das leben, was sie sind, das leben, was Gott in sie hineingelegt hat? Ich bewundere immer diese Menschen, weil manches Mal denke ich, ich bin noch weit davon entfernt. Immer wieder lässt man sich in Unruhe versetzen, obwohl Gott doch sagt,
Ich will euch Ruhe geben.
Dem ständigen Lärm dieser Zeit entfliehen und zur Stille finden. Und damit ist ja nicht nur der Lärm von außen gemeint, sondern auch dieser Lärm in uns drin, in uns selber, in unseren Gedanken und dieser Lärm in unseren Gefühlen. Wer von uns möchte dem nicht ab und zu mal entfliehen? Aber wirkliche Stille, absolute Stille, können wir die überhaupt ertragen? Fragt euch das mal. Diese absolute Stille, wenn nichts ist, können wir das ertragen? Wenn nicht, warum fällt es uns so schwer, uns auf sie einzulassen? Ich glaube, weil sie uns auch durchaus Angst machen kann. Der bekannte Psychoanalytiker C.G. Jung trifft in einem Brief haarscharf den Kern. Ich musste ihn lernen, deshalb kenne ich ihn. Und er schreibt über unser Verhältnis zwischen Lärm und Stille. Der Lärm gibt uns ein Sicherheitsgefühl. Es schützt uns vor peinlichem Nachdenken. Er zerstreut ängstliche Träume. Die Stille würde den Menschen zum Nachdenken veranlassen und es ist gar nicht auszudenken, was einem dann alles zum Bewusstsein käme. Die meisten Menschen fürchten die Stille, darum muss immer etwas getan werden, muss gepfiffen werden, muss gesungen, gehustet oder gemurmelt werden. Und das erleben wir oft, wenn wir in einer Gemeinschaft sind, wenn wir beten wollen und wenn wir sagen, einfach mal Stille. 5 Minuten, das halten Menschen kaum aus. Und schon muss wieder geruckt und sich bewegt werden, weil es einfach zu still ist. In der absoluten Stille, in der sogenannten Totenstille, wird es uns unheimlich. Was wir dabei am meisten fürchten, ist das, was aus unserem eigenen Innern hervorkommen könnte. All das eben, was wir uns durch den Lärm vom Halse halten wollen. Das schreibt C.G. Jung. Und ich denke, dass da was dran ist, das erleben wir immer wieder. Denn auch unsere Freizeit, die wir haben, ist doch schon mit Stress durchzogen. Oder kennt ihr das? Nach einem Tag voller Ereignissen, die können gut oder schlecht sein. Man kommt nach Hause und möchte die Beine nur noch hochlegen. Man möchte Ruhe haben. Und man setzt sich hin, legt die Beine hoch und dann geht's los. Und man kommt nicht zur Ruhe. Und die Gedanken drehen sich und drehen sich und drehen sich. Und das Hamsterrad läuft. Was könnte ich noch alles tun? Was müsste ich jetzt eigentlich tun? Und, und. Wir sind auf Leistung und Tun müssen ausgelegt. Und das zieht sich leider auch in unser Glaubensleben hinein. Ganz ähnlich wie bei den Pharisäern und Schriftgelehrten zur Zeit Jesu. Sie, die vermeintlich Klugen und Weisen, versprechen den Menschen, dass sie zu Gott kommen können. Allerdings versprechen sie es nur denen, die das mosaische Gesetz mit seinen 613 Einzelgeboten aufs Genaueste einhalten. Leute, 613 Einzelgebote. Das sind unsere 10 Gebote, die wir haben, ist doch ein Klacks. Und da gehen wir ja schon manches Mal in die Knie. Aber 613. Wer das versucht, der hat garantiert keine Zeit mehr, richtig zu leben. Oder? Aber was ist denn mit all den Menschen, die täglich ihrer vielen Arbeit nachgehen müssen, sich aufopfern für andere Menschen und dabei keine Zeit mehr haben, nach all diesen 613 Vorschriften überhaupt zu fragen? Sie sind in den Augen, und das war damals so, sie sind in den Augen der Pharisäer die Verstoßenen. die, die das Gesetz nicht einhalten können. Die Sünder eben. Nur wer Leistung bringt, ist willkommen. Aber wir brauchen gar nicht so sehr nur auf den Pharisäern und Schriftgelehrten rumzureiten. Wir selber stehen doch auch immer wieder ein bisschen in Gefahr, diese Klugen und Weisen sein zu wollen. Gerade wenn wir meinen, Gott und sein Handeln ganz genau kennen und zu verstehen. Ich weiß, was Gott sagen will. Ich weiß, wie Glaube funktioniert. Ich weiß es. Wenn wir keinen Raum mehr lassen können für die vielen Überraschungen Gottes in unserem Leben. Wenn wir glauben, dass Gott uns nach unserer Leistung beurteilt. Und das sauge ich mir nicht aus den Fingern. Ich habe eine Praxis für therapeutische Seelsorge. Und ihr glaubt nicht, wie oft Menschen kommen und sagen, ich muss doch aber vor Gott, ich muss doch dies leisten, ich muss doch jenes leisten, ich bete viel zu wenig, Gott kann mich nicht lieben. Also, viel Leistung, viel Bibellesen, gleich viel Anerkennung bei Gott. Ist es so? Würde ja im Umkehrschluss bedeuten, wenig Leistung, wenig zum Beispiel in der Bibel lesen, gleich wenig Anerkennung bei Gott. Glaubt ihr das? Ich will das nicht glauben. Aber Leistungsdenken ist gerade dann, wenn es um unser Glaubensleben geht, völlig fehl am Platze. Und da ist ausgerechnet Jesus selbst die große Alternative zum religiösen Leistungsdenken. Er hat eine so große Liebe und Barmherzigkeit für all diejenigen, die versagen und scheitern, die oftmals gar nicht mehr fähig sind, irgendwas zu leisten. Er wendet sich den Ausgedörrten, den Erschöpften und Überlasteten zu. In ihm begegnen wir einem, der sich ohne irgendeine Vorleistung zu verlangen all denen zuwendet, die mit der Last ihres Lebens nicht mehr fertig werden. Und er blickt nicht hochmütig von oben herab, die leisten nichts, die können nicht zu mir gehören, sondern ruft ihn in der Demut seines Wesens zu. Lauf doch nicht vor euch selber davon, sondern kommt mit allem, was euch bedrückt, zu mir. Kommt zu mir, so wie ihr seid, und wenn ihr noch so beladen seid. Jesus sagt zu denen, die am Boden liegen und nicht weiter wissen, kommt zu mir, ich selber bin der Ausweg. Ich schenke euch diese Ruhe. Wer in meine Nähe kommt, kann wieder atmen. Der kann seine Last abwerfen. Wir können unsere Lasten loswerden. Die Botschaft Jesu drückt also nicht herunter, sondern die Botschaft Jesu baut auf. Und das war damals so und ist auch heute noch so. Und ich danke dir, dass du das den Unmündigen offenbart hast, betet Jesus zum Vater. Und auch das gilt noch heute, genau wie damals. Denn wie das geht, sich für das eigene Leben von Jesus etwas abzuschauen, das entdecken meistens die einfachen Leute, die nicht in erster Linie oder auch ausschließlich mit dem Kopf arbeiten, sondern die mit ihrem Herzen sehen, die mit ihrem Herzen sehen, wie zum Beispiel Kinder das noch können, bis wir Erwachsenen es ihnen dann irgendwann abgewöhnt haben. Kennt jemand François de Sales? François de Sales lebte von 1567 bis 1622. Er war Fürstbischof in Genf, Ordensgründer, Mystiker und Kirchenlehrer. Außerdem ist er der Patron der Schriftsteller, Journalisten und Gehörlosen. Das ist François de Sales. Und was sagt er? Er will uns ermutigen, und zwar auch heute noch will er uns dazu ermutigen, als Kinder Gottes zu leben, als Kinder Gottes uns zu fühlen, in dieser Sicherheit überall zu Hause zu sein, wo immer auch man sein mag, weil man Kind Gottes ist. Mache es, so schreibt François de Sales, mache es so wie die kleinen Kinder. Mit einer Hand halten sie sich an ihrem Vater fest und mit der anderen pflücken sie Erdbeeren und Brombeeren vom Wegrand. Was für ein schönes Bild. Mit der einen Hand immer am Vater und mit der anderen Hand leben sie. Da pflücken sie sich die guten Sachen. Aber sie haben immer die eine Hand des Vaters fest in der Hand. Halte du dich ebenso mit der einen Hand stets an deinem Vater im Himmel fest, während du mit der anderen Hand sammelst, was du zum Leben brauchst. Wende dich Gott von Zeit zu Zeit zu, um zu sehen, ob es ihm recht ist, was du tust und was du machst, schreibt er. Und achte bei all deinen Geschäften gut darauf, dass du nicht seine Hand loslässt und seinen Schutz verlierst, nur weil du meinst, dann vielleicht mehr zusammenraffen und zusammensammeln zu können. Weil mit zwei Händen geht's ja schneller und man kann mehr zusammenraffen. Wenn du gewöhnliche Aufgaben und Beschäftigungen hast, die keine so genaue und dringliche Aufmerksamkeit verlangen, dann solltest du mehr auf Gott schauen als auf diese Aufgaben. Wenn die Aufgaben aber sehr wichtig sind und sie deine ganze Aufmerksamkeit beanspruchen, damit du sie gut erfüllen kannst, dann blicke wenigstens von Zeit zu Zeit auf Gott. Und sei sicher, so wird Gott mit dir arbeiten, in dir und für dich, und deine Arbeit wird dir zum Trost werden. Mich hat dieser Text so angesprochen, gerade für diese Predigt. Dieses immer an Gott dran zu sein, egal was ich tue. Natürlich darf ich mich auf meine Arbeit konzentrieren. Und dann fällt mir Gott manches Mal aus dem Blick. Aber doch immer wieder hinzuschauen. Immer wieder mal zu ihm zu kommen, ohne schlechtes Gewissen. Jetzt habe ich wieder nicht einen Tag gebetet oder so. Wir dürfen unsere Arbeit auch tun. Wichtig ist, dass wir immer, immer an seiner Hand bleiben. Wenn jemand sagt, lebe doch so wie François de Sales, dann ist gemeint, leben in der Gegenwart des liebenden Gottes bei allem, was ich tue, und das auf eine liebenswürdige, gewinnende, positive, herzliche Weise, so dass die Menschen, denen ich begegne, nicht den Eindruck bekommen, dieses Leben in der Gegenwart Gottes wäre eine Last oder mache mich krank oder depressiv. Sondern dieses Leben in der Gegenwart Gottes schenkt mir das Leben in Fülle. Strahlen wir das eigentlich alle aus? Strahlen wir das aus, dass wir aus der Gegenwart Gottes heraus leben? Strahlen wir diese Freude, diesen Frieden aus? Oder könnten manche meinen, ui, 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 so traurig, so depressiv, so down. Betrifft hier gar keinen, ihr strahlt alle. Und aus der Fülle Gottes zu leben, heißt eben trotzdem auch, dass wir mal leiden, dass wir mal die Nase gestrichen voll haben, nicht mehr wollen und nicht mehr können. Das heißt auch, mal schwach zu sein, angewiesen auf Gott zu sein, das heißt es auch. Und das heißt auch, manchmal völlig am Ende zu sein. Und vielleicht ist dieses am Ende sein sogar gar nicht das Schlechteste. Denn gerade an einem solchen Ende könnte durchaus Gott schon warten, um etwas ganz Neues mit uns zu beginnen. Wenn ihr mögt, schließt doch mal die Augen. Jesus steht mit offenen Armen da und lädt uns ein, ihm zu bringen, was uns belastet, was uns müde macht. Den Stress, der oft unseren Alltag prägt, und die Verantwortung, die wir zu tragen haben. Die Sorge um Menschen, die uns anvertraut sind. Das Leiden an einer Krankheit, mit der wir leben müssen. Die Trauer um einen geliebten Menschen, der uns genommen wurde. Die Schuld, die wir auf uns geladen haben. Die Angst vor dem, was uns die Zukunft bringt. Wir bringen ihm all die Wunden, die uns das Leben im Laufe der Zeit beigebracht hat. Aber auch die Ansprüche, die wir an uns selber stellen und uns damit unter Druck setzen. Jesus lädt dich ein. Komm, bring diese Lasten zu mir. Hedwig von Redern schreibt in einem Gedicht: Du weißt zu erquicken, wie kein Mensch es kann. Du, mein Hirt und Heiland, staunend bet ich an. Und glückselig ruh ich in dir alle Zeit, bis ich jubelnd schaue, deine Herrlichkeit. Amen.